Ja, ich habe auch das Vorrecht, heute euch mit dem Wort teilen zu dürfen. Und ich möchte erstmal auch noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der uns die Augen öffnet für das, was du tun möchtest. Und ich bitte dich, dass wir dich mehr und mehr erkennen und verstehen, dass wir durch dich den Vater sehen und erleben. Danke, dass du dich uns offenbarst, dass du uns den Vater offenbarst in seiner ganzen Fülle. Ja, und dass du uns den Vater sichtbar werden lässt. Vater, und ich bete, dass auch heute Morgen wieder dein Wort dazu dient, dass es mit Kraft sich verbindet und etwas in unserem Herzen bewegt, das nur du tun kannst. In deinem Namen bete ich. Amen. Ja, in den letzten Predigen ging es immer wieder um den Vater, Gott, der Vater, der Versorger, der treu ist, der seine Versprechen hält. Und genau an dem Punkt möchte ich auch ein Stück weit nochmal anknüpfen, weil es mich bewegt hat, einfach auch nochmal zu sehen, oder ich mich auch selber schon immer ganz lange, auch in meinem Glaubensleben gefragt habe, wie kann ich denn den Vater erkennen? Jesus Christus, okay, das war immer so ein Ding, ja, und Jesus zeigt uns den Vater, war auch immer so ein Schlagwort, das auch immer wieder so da war. Aber irgendwie habe ich es nicht so ganz kapiert. Oder vielleicht ist der Groschen nicht gefallen, vielleicht seid ihr da weiter als ich gekommen. Aber mir war es nochmal so wichtig, einfach das nochmal so nachzuforschen und auch nochmal reinzugucken, was bedeutet es denn, wie kann ich den Vater erkennen? Und dazu lese ich einfach mal einen Text aus Johannes 14, von Vers 1 bis zum Vers 11, möchte ich einfach nochmal so ein Beispiel bringen, wie es auch den Jüngern gegangen ist, die ja eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren. Und ja, da habe ich einfach da den Text nochmal mit euch beleuchten möchte. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch dann gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie könnten wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus antwortet ihm, und wie sagst du, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke willen. Euer Herz werde nicht bestürzt, Vers 1. Wir könnten jetzt hier auch sagen, werdet nicht schockiert. Denn diese Aussage, die Jesus hier bringt, die hat jeden Juden eigentlich komplett auf die Palme gebracht. Die Aussage, die Jesus hier ausspricht, ist, ihr glaubt an Gott, das bestätigt er, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Jesus setzt sich Gott gleich. Für Juden war es so etwas wie selbstverständlich, an Gott zu glauben. An den Gott, der Mose das Gesetz gegeben hat. Und jetzt kommt Jesus daher als Mensch und fordert die Jünger auch auf, auch an ihn zu glauben. Was für eine Herausforderung. So wie ihr an Gott glaubt, so sollt ihr auch an mich glauben. Ich bin Gott gleich, sagt Jesus. Also er schockt eigentlich seine Jünger erstmal richtig mit dieser Aussage, indem er sich hinstellt und sagt, ich bin Gott. Und er hat sich sogar vorgewarnt, ne? Gesagt, jetzt kommt ein harter Tobak. Und dann scheint Jesus irgendwie vom Thema abzulenken. Ja, er sagt nämlich, ich gehe hin zu meinem Vater, eine Stätte zu bereiten. Jesus kündigt jetzt an, wo er nach seinem Tod am Kreuz, der Auferstehung und der Himmelfahrt sein wird. Er kündigt an, dass er beim Vater sein wird. Er kündigt auch an, dass er wiederkommt. Was ja auch die Hoffnung, was unsere Hoffnung ist auf die Ewigkeit. Wenn Jesus nicht wiederkommt, dann können wir jetzt einpacken und dann können wir nach Hause gehen. Dann ist es alles, was wir in der Bibel lesen, was Jesus jemals gesagt hat, dann ist es hinfällig. Dann ist das ganze Thema Schöpfung, dann ist das ganze Thema Gesetz, das ist alles hinfällig. Wenn Jesus nicht wiederkommt, dann ist das ganze Christsein umsonst. Dann ist unsere Hoffnung auf das, was wir hoffen, auf das, was wir unser Leben gesetzt haben, auf das, was wir glauben, dann ist es nichtig. Dann ist es eine schöne Idee oder irgendetwas, wo wir uns vielleicht vertrösten könnten. Aber Jesus sagt, ich komme wieder, so dass auch wir beim Vater sein werden. Was für eine Hoffnung. Das ist unser Ziel, das ist das, um was es geht. Und Endzeit ist schon seit über 2000 Jahren, seit Jesus in den Himmel aufgestiegen ist. Und wenn ihr in die Geschichte schaut, dann seht ihr, ja, wir haben jetzt auch Zeiten, wo sich viele Verunsicherungen kommen. Aber schaut die Geschichte an, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ist Endzeit. Ich stelle mir immer vor, manchmal so, wenn mir jemand erzählt, ja, das wird jetzt alles viel, viel schlimmer und so weiter, dann denke ich, Mensch, wenn ich vor 100 Jahren, in den 20er Jahren, 30er Jahren dann gelebt hätte, da hätte ich wahrscheinlich genauso gedacht, oh, jetzt muss Jesus wiederkommen, das kann eigentlich jetzt gar nicht mehr schlimmer werden. Es ist Endzeit und die Endzeit wird bleiben, bis Jesus wiederkommt. Und die Wehen könnt ihr über die Jahrhunderte überaus betrachten. Und wenn jemand von Christenverfolgung spricht und sagt, ja, wir haben ja noch gar nicht Endzeit, weil Christenverfolgung ist ja noch nicht, ja, sie ist noch nicht hier, aber schaut mal an, was weltweit passiert. Und es wäre eine Frechheit denjenigen gegenüber, den Christen gegenüber, die jetzt in der Verfolgung sind, zu sagen, es ist noch nicht Endzeit, weil wir noch nicht verfolgt sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wir sind in dieser Endzeit. Und wir haben die Aufgabe, für unsere Geschwister einzustehen, die verfolgt werden. Dass auch wir beim Vater sein werden. Der Vers 4 und 5 zeigt uns, dass die Jünger noch nicht verstanden hatten, was Jesus damit sagen will. Die hatten noch keine Ahnung. Thomas bringt es dann auf den Punkt. Wie sollten wir den Weg wissen? Woher könnten wir überhaupt wissen, was du meinst? Wie sollen wir da hinkommen? Und dann wird Jesus darauf ganz klar und deutlich. Jetzt macht er eine Aussage, die eigentlich jeden, der irgendwie sich mit dem ganzen Thema Glauben beschäftigt hat, der an diesem Punkt muss jeder hängen bleiben. An diesem Punkt kommt niemand vorbei. Jesus sagt nämlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Wahrheit. Es gibt keine andere Möglichkeit auf das ewige Leben. Nirgends sonst gibt es ewiges Leben. Das ist der Weg, das ist die Wahrheit. Und das ist dann auch das Leben. Jesus sagte in dem Fall, der einzige Zugang zum Vater, der ist nur durch mich. Die Tür, durch die er in deinem Leben gehen muss, die Tür, durch die du in deinem Leben gehen musst, diese Tür ist Jesus Christus, er allein. Es wird auch oft als diese enge Pforte beschrieben, der Zugang zum Vater. Niemand und nichts auf dieser Welt kann dir den Zugang zu Gott geben. Niemand und nichts ist sonst der Zugang zum Vater. Außer Jesus Christus allein. Und das ist die Wahrheit. Und das bleibt die Wahrheit, ob es dir gefällt oder nicht. Die Wahrheit kann ich durch nichts anderes ersetzen. Es gibt keine Alternative zur Wahrheit. Auch wenn ich anderer Meinung bin oder vielleicht anders fühle oder denke, es ist vielleicht ungerecht oder es kann nicht richtig sein. Aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit, ist alternativlos. Es gibt keine alternativen Fakten oder sowas, ne? Er, Jesus Christus, ist der einzige Weg zum Leben. Wenn wir Jesus erkennen, erkennen wir auch den Vater. Wer Jesus anschaut, sieht den Vater. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr habt den Vater gesehen, im Vers 7. Ihr habt den Vater gesehen. Und dann kommt Philippus. Und Philippus guckt ihn an und sagt, Moment. Er spricht aus, Philippus spricht aus, was die Jünger denken. Wie und wo sollen wir denn den Vater gesehen haben? Vielleicht hat er sogar noch so im Hinterkopf, ne, so niemand hat Gott je gesehen. Selbst Mose konnte Gott nicht sehen. Er musste sein Angesicht verbergen vor Gott. Er konnte den Vater nicht sehen. Deswegen sagt er, Herr, zeig uns den Vater und es ist alles gut. Dann sind wir zufrieden, das höchste Ziel ist erreicht. So, wenn man es mal vom Alten Testament her betrachtet, wäre so die Aussage dann, wir haben Gott gesehen und wir sind am Leben geblieben. Ja, wir haben Gott gesehen und wir sind am Leben geblieben. Zeige uns den Vater, wir haben gesehen, alles gut, Thema, Haken dran, wir sind besser als Mose, wir haben es geschafft. Ich glaube, das war so ein Moment, wenn wir den Vers 9 anschauen, ich glaube, das war so ein Moment, in dem Jesus sich innerlich gefragt hat, wie lange noch muss ich bei euch bleiben, bis ihr mich erkennt. Deshalb hat er dann zu seinen Jüngern gesagt, oder zum Philippus dann auch ganz speziell, erkennst du mich nicht? Ich bin im Vater. Der Vater ist in mir. Sieh mich an. Und du siehst den Vater in mir. Ich bin, der ich bin. Und dann erklärt Jesus, warum er zu dieser Aussage kommt, warum er behauptet, dass er den Vater, dass der Vater in ihm ist. Und warum wir durch ihn den Vater sehen können. Jesus sagt, alles, was ich geredet habe, alles, was ich rede und alles, was ich reden werde, alles, was ich getan habe, alles, was ich tue und tun werde, das sind die Werke des Vaters. Ich habe nichts aus mir selbst getan. Nicht einmal die Tempelreinigung war eine emotionale Entgleisung von Jesus. Nee, diese Tempelreinigung war der Eifer des Vaters für sein Haus. Und hier einfach mal nochmal so einen kurzen Gedanken in eine andere Richtung. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir denken manchmal, es wäre gut, wenn Jesus jetzt da mal reinkommt und so richtig aufräumt, alles rausschmeißt, was da nicht reingehört. Viele beten, oh Herr, mach mich frei von, ja, was weiß ich, was da alles sein kann. Pornografie, Rauchen, Spielsucht, sonst irgendwas, kannst du alles einsetzen. Und Jesus steht vor dir und sagt, habe ich schon gemacht. Ich habe es schon gemacht, ich habe dir schon frei gemacht. Wenn du dein Leben mir gegeben hast, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich habe das schon alles gemacht, ich habe es gemacht. Es ist alles verbracht. Steh auf und nimm die Werkzeuge in der Hand, die ich dir gegeben habe und du schmeißt jetzt alles raus, was da nicht in diesen Tempel reingehört. Es ist deine Aufgabe. Es ist deine Aufgabe, diesen Tempel zu reinigen. Die Werkzeuge sind alle da. So, deshalb möchte ich, um das nochmal zu bestätigen, was ich gerade gesagt habe, euch nochmal Bibelvers dazu vorlesen. 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar worden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und das er bezieht sich auf Jesus, wie sich Jesus, so wie Jesus rein ist. Der Heilige Geist zeigt dir den Unrat. Du musst ihn beseitigen. Er hat alles dafür vorbereitet. Und wenn ich sage, er zeigt es dir, dann kann ich dir nur bestätigen, er wird dir nicht den ganzen Haufen auf einmal zeigen, sondern er wird dich Schritt für Schritt da reinführen und wird dir Schritt für Schritt, so wie du Möglichkeit und Kraft und Raum und Zeit hast, diesen Unrat zeigen. Kämpfe nicht gegen die Fliegen, sondern räum den Müll weg. Und das gilt auch für die dämonische Belastungen. Wir kämpfen nicht gegen die Dämonen. Wir räumen den Müll weg und die gehen mit raus. Weil ohne Müll gibt es keine Fliegen. Deshalb, auch da, Gottes Liebe ist so groß. Er überfordert uns nicht. Und er zeigt uns Schritt für Schritt an dem Punkt, wo es sein muss. Ja, und hier einfach auch nochmal auf den Charakter von Jesus. Ne? Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das war das Leben von Jesus. Er hat nur das getan, was er den Vater tun hat sehen. Das Leben von Jesus war so, den Hochmütigen, den Pharisäern, den hat er widerstanden, zum Teil heftige Worte zu den Pharisäern gesagt. Er hat ihn widerstanden. Und den Demütigen war er gnädig. Da ist mir zum Beispiel diese Frau eingefallen, die beim Ehebruch erwischt wurde. Nach dem Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Und Jesus, er zeigt die Gnade Gottes und sagt, wo sind diejenigen, die dich verurteilt haben? Wo sind sie? Keiner da. Also verurteile ich dich auch nicht. Geh mit einem Auftrag und sündige nicht mehr. Räum den Müll raus, lass es bleiben und geh den Weg, den ich für dich habe, den Weg der Gnade. Vers 11, jetzt kommt das, was Jesus zu dir sagt. Ne? Kannst du auch deinen eigenen Namen einsetzen. Philippus, sagt Jesus hier. Ne? Kannst aber auch Klaus einsetzen, Bärbel, Christine oder wen auch immer du möchtest. Du kannst hier jeden Namen einsetzen. Jesus sagt zu dir, wenn du mir das nicht glaubst oder nicht glauben kannst, dann schau dir die Werke an, die ich getan habe. Schau dir die Werke an, die ich tue. Und das finde ich eine ganz krasse Wendung hier, weil es eben ganz klar darauf zeigt, dass es Jesus die Werke, die er getan hat, dass diese Werke bezeugen, dass er den Willen des Vaters tut, dass er im Vater ist. Da gab es auch einen Mann, der hatte Jesus nicht erkannt, aber der wusste ganz genau, dass das, was Jesus macht, nicht irgendetwas ist, was ein Mensch tun kann. Dieser Mann hieß Nikodemus und Nikodemus, der kam bei Nacht zu Jesus, weil er sich vielleicht am Tag nicht getraut hat, was könnten meine Kollegen denken, aber er ist dahin gegangen, weil er hatte etwas auf dem Herzen. Und das, was er auf dem Herzen hat, das war die erste Begegnung, das war das, was er als erstes zu Jesus ausspricht und ihm entgegentritt und sagt, ich muss mich mal mit dir unterhalten, weil irgendwas ist ja ganz, ganz wichtig und ich muss dich einfach was fragen. Und wisst ihr, wie er ihm begegnet ist? Er sagt zu Jesus, Rabbi, also er nennt ihn erstmal Lehrer, oder Schriftgelehrter, obwohl er ja wusste, das ist Zimmermann. Was sagt er zu ihm? Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ganz klares Zeugnis. Er wusste eigentlich schon von vornherein, von seinem Kopf her, von dem her, was er gesehen hat. Das, was er gesehen hat, er wusste, das geht gar nicht anders. Der muss von Gott kommen. Niemand kann sonst diese Werke tun. Ja, Interessant, ne? Er sagt, wir wissen. Er sagt nicht, ich weiß oder ich habe gesehen, sondern er sagt, wir wissen. Das heißt, er hat sich schon mit seinen Kollegen beraten gehabt. Die wussten, dass es eigentlich gar nicht anders sein kann. Aber sie haben es bewusst ignoriert. Zumindest die anderen Kollegen hört man nichts, dass sie zu Jesus kamen und sich mit ihm unterhalten haben. Sondern es war da Nikodemus, der einfach gesagt hat, es brennt mir so auf der Seele, ich muss dahin, ich muss einfach erfahren, was da los ist. Die anderen haben gesagt, ja okay, das kann schon sein, also wenn ich das angucke, müsste eigentlich das schon die logische Konsequenz sein, aber naja, lassen wir es halt. Ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir unsere eigene Ehre haben. Aber Nikodemus hat es verstanden, hat gesagt, okay, das kann nicht sein, ich muss das jetzt so einfach wissen. Und es ist interessant, dass Nikodemus zu dem Zeitpunkt auch Gott noch nicht oder Jesus noch nicht erkannt hatte. Denn er sagt, niemand kann diese Zeichen tun, es sei denn Gott mit ihm. Wenn er Jesus erkannt hätte, würde er gesagt haben, Gott in ihm. Dann hätte er gesagt, niemand kann das tun, außer Gott ist in ihm. Aber er ist bisher noch davon ausgegangen, dass Gott mit ihm ist. Und wisst ihr, das ist auch das, was Jesus sagt. Jesus ist in uns. Er ist nicht mit uns und geht dann immer mal wieder weg. Und dann ist er wieder da. Und dann kommt er vielleicht mal wieder, dann sehe ich ihn wieder nicht. Sondern Jesus sagt, ich bin in dir. Ich bin gekommen, um in dir Wohnung zu bereiten. An dieser Stelle ist mir noch was anderes aufgefallen. Und zwar habe ich im Johannes 16, Vers 30 ein Bekenntnis der Jünger gefunden. Was ist gefunden? Es ist nicht versteckt, ich habe es einfach gelesen. Die Jünger haben sich ja die ganze Zeit mit Jesus unterhalten und immer wieder kam, wie wir gerade auch schon gesehen haben, nicht nur der Nikodemus, auch der Philippus, ne, oder der Thomas, und wo dann einfach gesagt haben, ja, wir wissen nicht und wir wissen nicht, wo ist der Weg, wir wissen nicht, wie können wir den Vater sehen. Und jetzt kommt auf einmal ein Bekenntnis der Jünger, Vers 29 und Vers 30, seine Jünger sprechen zu ihm, sieh, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Bildrede. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand frage. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Und darauf antwortet Jesus, Vers 32, glaubt ihr jetzt? Und da steht bei mir in der Bibel ein Fragezeichen. Aber ich denke, und so wie ich den Text einfach gesehen habe und wie das mich berührt hat, ich glaube, dass hier ein Ausrufezeichen stehen müsste. Weil genau an diesem Punkt ist einer, und zwar der Hauptauftrag Jesus auf dieser Erde erfüllt worden. Einer der Hauptaufträge Jesus war genau an diesem Punkt erfüllt. Denn im Johannes 17, Vers 1 lesen wir, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben geben. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus zeigt auf sich selber, erkennen. Und dann kommt die Aussage, ich habe dich verherrlicht auf dieser Erde und das Werk habe ich vollbracht, und das ist vor seiner Kreuzigung, das Werk habe ich verbracht, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte. Was ist dieses Werk, das Jesus vollbracht hat? Das Werk, das Jesus vollbracht hat, war, dass er den Vater geoffenbart hat. Und jetzt hat er Menschen gefunden, war so lange mit ihnen zusammen, bis sie geglaubt haben und erkannt haben, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Ohne diese Voraussetzung, dass diese Jünger erkannt haben, wer Jesus Christus ist, wäre Jesu Tod am Kreuz nur ein Toter mehr auf dieser Welt gewesen. Er wäre gekommen, wäre gestorben und irgendwie wäre vielleicht irgendwo ein Gerücht über irgendeinen, der auferstanden ist und dann wieder im Himmel verschwunden ist. Es war so wichtig, dass es Menschen gibt, die wussten, das ist Gottes Sohn, und die wussten, die erlebt haben, wie er gestorben ist, die erlebt haben, wie er auferstanden ist und die erlebt haben, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Es ist so wichtig, dass wir Zeugen Gottes sind. Deswegen sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Johannes 14, Vers 21 sagt Jesus, wer mich liebt, hält meine Gebote und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und was steht da noch? Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und dann kommt der Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus und der Vater kommen zu dir und sie machen bei dir Wohnung. Und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Jesus Christus in dir. Er und der Vater haben in dir Wohnung bereitet. Vers 24, auch da nochmal ein Prüfstein für uns. Woran kann ich jetzt erkennen, dass ich Jesus liebe? Auch ganz einfach. Frag dich und prüf dich, ob du sein Wort hältst. Und dann bekommst du im Vers 26 auch nochmal einen Hinweis oder eine Antwort auf die Frage, ja, wer wohnt denn jetzt da drin in dieser Wohnung, die der Vater und der Sohn bereitet haben? Der Heilige Geist, das ist derjenige, der in dir wohnt und dadurch auch Jesus in dir und Gott, der in dir diese Wohnung bereitet hat. Der Heilige Geist wird dich alles lehren und dich alles an alles erinnern, was Jesus Christus gesagt hat, was Jesus gesagt hat. Und hier ist mir auch nochmal ein Punkt aufgefallen, den ich mit euch teilen möchte. Diese Worte waren an die Jünger gerichtet. Diese Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs und sie haben täglich seine Worte gehört und seine Werke gesehen. Also den vollen Input gehabt, 3 Jahre lang. Wenn du hören und sehen willst, was Jesus getan hat und an seine Worte und an seine Werke durch den Heiligen Geist erinnert werden willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die Bibel zu studieren und zu lernen, was Jesus gesagt und getan hat. Weil du warst keine 3 Jahre mit ihm unterwegs. Und es ist auch nicht so, dass du dich an irgendetwas erinnern kannst oder erinnert werden kannst, was du vorher nicht gelesen oder gesehen oder gehört oder gesehen hast. Es geht nicht. Du kannst an nichts erinnert werden oder auch an nichts, gelehrt werden, was du vorher nicht gehört hast. Deshalb, ja, hier die Einladung. Lerne alle seine Worte und Werke kennen. Nimm dir die Zeit und setz dich hin und schau dir das Leben von Jesus an. Und betrachte jedes und alles, was Jesus gesagt und getan hat, in der Brille oder mit der Brille, dass er dir dadurch den Vater zeigt. Dann erkennst du den Vater, du erkennst, was der Vater für eine Liebe für dich hat. Du erkennst die Güte des Vaters. Du erkennst seine Gnade. Du erkennst seine Treue. Du erkennst aber auch seine Strenge. Du wirst auch Punkte finden, wo du denkst, okay. Aber dann hat der Heilige Geist die Voraussetzung, dass er dich erinnern und lehren kann an alles, was du siehst und was du gehört hast. Alles, was Jesus gesagt und getan hat, hat Gott durch ihn getan. In Jesus siehst du den Vater. Und da möchte ich 1. Johannes 5, Vers 20 nochmal mit uns lesen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen, also Gott, erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wer Jesus kennt, kennt den Vater. Und dann habe ich euch noch eine sehr schöne Bibelstelle, die sich auf das Betrachten von Jesus bezieht. Weil es uns einfach zeigt, wenn ihr das tut, wenn ihr die Bibel erforscht, wenn ihr da reingeht und den Vater sehen wollt, indem dass ihr anschaut, was Jesus getan hat. 2. Korinther 4, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Vater, ich danke dir dafür, dass das genau das ist, was du möchtest. Das ist genau das, was du tun möchtest. Du möchtest, dass wir dich anschauen, dass wir mit aufgedecktem Angesicht vor dich treten dürfen, Jesus, dass du, wenn wir dich anschauen, dass die Decke hinweggenommen ist zwischen dem Vater und dir, dass wir den Vater sehen, wie er ist in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir sehen die komplette, volle Herrlichkeit des Vaters. Und ich danke dir dafür, dass wenn wir dich anschauen, Jesus, dass du uns verwandelst in dasselbe Bild, das Bild der Herrlichkeit des Vaters, das in Abglanz wird in unserem Leben, weil du in uns bist und in uns lebst. Und danke, dass du diesen Heiligen Geist in unsere Herzen hineingegeben hast, in uns hineingegeben hast, dass er uns lehrt und dass er uns an alles erinnert, was wir gesehen haben, an alles erinnert, was wir gehört haben. Amen.